Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille und im Frieden Gottes bitten. Wir hören als Predigtext heute den Psalm 126. Wir haben ihn vorhin schon in der Liturgie gemeinsam gebetet, zumindest Teile davon. Ich lese ihn jetzt vollständig vor. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, denn sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst ins Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt eine Redewendung, die sehr, sehr oft wiederholt wird. Selbst von Fernsehkommentatoren, im Radio, überall hört man sie. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich gehe mal davon aus, Sie alle haben das schon ausreichend gehört. Vielleicht auch schon mal selbst angewendet und benutzt. Was sagt eigentlich diese Redewendung aus? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie sagt als erstes aus, dass wir Hoffnung brauchen. Ohne Hoffnung haben wir keinen Mut zum Leben. Ohne Hoffnung haben wir keinen Mut, Dinge anzupacken. Wenn wir keine Hoffnung hätten, dass das, was wir beginnen, auch irgendwie gelingt oder einen Sinn hat oder irgendwie zum Ziel kommt, wir würden es gar nicht in Angriff nehmen. Ohne Hoffnung hätten wir sicherlich auch keine Kinder. Einfach, weil man ja nicht Kinder haben kann, wenn man sagt, ach, dein Leben wird mal so furchtbar und hoffnungslos. Ohne Hoffnung wäre das nicht möglich. Ohne Hoffnung, dann würden wir aber auch in Krankheit keine Therapie beginnen, keine Behandlung in Anspruch nehmen. Ohne Hoffnung, da braucht ein Arzt gar nichts zu versuchen. Hoffnung ist einfach elementar, das brauchen wir. Das ist die eine Seite von dieser Redewendung, aber auf der anderen Seite finde ich sie auch eine sehr, sehr trostlose Redewendung. Sie sagt auf der anderen Seite auch, Hoffnung stirbt irgendwann. Wir halten fest, solange wie es geht, aber irgendwann wird sie eben nicht mehr gehen und da wird sie sterben. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Gerade in Krankheit und Sterben. Ja, da sind wir ja irgendwie, ich will mal so sagen, begleitet von einem Zerrissensein. Zerrissensein zwischen dieser Hoffnung, die wir irgendwie brauchen, um durch solche schweren Zeiten durchzugehen, aber eben manchmal auch Hoffnungslosigkeit. Das sind wie so zwei Pole, zwischen denen wir hin und her schweben, und manchmal richtig zerrissen sind. Da ist man so zwischen Resignation, die immer mal wieder auftaucht, aber andererseits auch den Mut, dass es doch irgendwie weitergeht. Da sind wir zwischen Enttäuschung und manchmal auch der Hoffnung, dass das Leiden doch nicht zu lange wird. Ja, das ist halt Hoffnung. Und dann stehen wir manchmal am Grab, wo wir den Eindruck haben, alles Hoffen ist wirklich mitgestorben. Aber das Leben danach, braucht auch wieder Hoffnung. Sozusagen überlagerte Hoffnung. Hoffnung, die uns wieder Mut macht, den nächsten Tag in Angriff zu nehmen. Und Hoffnung, die eben nicht stirbt, sondern Hoffnung, die weiterträgt. Wenn ich mir diesen Predigttext im Psalm 126 anschaue, für mich ist er einer der schönsten der ganzen Psalmen. Dabei führt uns gerade dieser Psalm in eine ganz schwierige Zeit für Israel. Die Zeit der Gefangenschaft, Jerusalem zerstört. Und das Brutalste, nicht einfach nur eine Stadt war damit zerstört, sondern auch der Tempel, die Mitte, die Wohnung Gottes, der Berg Zion. Und immer wieder führt uns die Bibel in diese Zeit. Manchmal ist das schon fast langweilig, das immer wieder zu erwähnen, aber es war so eine unheimlich prägende Zeit. So eine Zeit, die so eingeschlagen hat, so prägend für den Israel und für die Juden war, bis heute. Es hat sie geprägt, auch für künftige Verfolgungszeiten, angefangen von den Römern bis hin in unsere Zeit heute, über die Jahrhunderte, wo die Juden ja immer wieder Verfolgungszeiten erlebt haben. Ich möchte Ihnen nochmal die ersten beiden Verse vorlesen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ist Ihnen eigentlich bei diesen beiden Versen die Zeitform aufgefallen? Da sitzen die Gefangenen Zions, also diese Leute, die wirklich in einem tiefen Tal, die in Trauer, die in Schmerz sind, die sitzen da und sie blicken voraus. Aber nicht so wie, na mal sehen, vielleicht gibt es noch ein bisschen Hoffnung, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, sondern Gott wird sie erlösen. Davon sind sie felsenfest davon überzeugt. Das steht fest. Und in dieser Zukunft wird die Freude Gegenwart sein. Das drücken diese Verse aus. Da sind sie gewiss. In der Zukunft wird die Erlösung einfach da sein. Bitteschön, was denn sonst? Also nicht, naja, wenn Gott uns mal irgendwann erlösen wird, mal sehen, ob es klappt. Wir hoffen zwar, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und mal sehen, ob es dann besser wird. Da haben wir bestimmt viel zu tun und die Probleme, die da auf uns zukommen. Nein, ganz anders. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, und das wird er machen, kein Thema, dann werden wir sein wie die Träumenden. Und dann wird es wie ein Traum sein, herrlich. Dann wird nur noch Freude kommen und Gottes Lob. Das steht fest. Also nicht nach mal sehen, sondern dass die Zukunft schon die feste Gewissheit der Gegenwart. Es wird herrlich sein. Gott hat gehandelt. Ja, wir sitzen noch in der Gefangenschaft. Aber dann, ganz gewiss, Gott wird gehandelt haben. Und das wird auch für die anderen Völker sichtbar sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ich will es mal so zusammenfassen. Da kommt etwas in Zukunft. Unser Gott handelt. Wir wissen nicht wann und wie, aber fest steht, es wird herrlich sein. Wir kennen nicht den Weg dahin. Vielleicht wird er schwierig sein, vielleicht sogar noch schwieriger als der jetzige. Aber dann, das ist unsere Hoffnung, wird es heilig sein. Das ist sozusagen eine Hoffnung, die über jeder Hoffnung steht. Eine Hoffnung, die selbst Gott ist, wo menschlich gesehen alle Hoffnung am Ende ist. Ich muss gestehen, es beeindruckt mich und es stärkt mich auch ganz persönlich. Es richtet mich auf, wenn ich auch mal selbst in einem Tal bin. Diese Hoffnung, die diese Israeliten, die diesen Psalm gebetet haben, ausdrücken. Menschen, die ganz unten sind, die menschlich gesehen, wo die Hoffnung gegen Null geht, die sagen dieser festen Gewissheit, egal was kommt, egal wie lange es dauert, unser Gott wird handeln. Dieser Tag der Freude, der wird kommen. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man zu dieser Hoffnung? Also ich meine, Hoffnung, die kann man sich ja nicht einreden. Ich kann mich ja nicht vor den Spiegel stellen und sagen, so, ich sehe es ein, dass Hoffnung gut ist, nun bin ich plötzlich hoffnungsvoll. Das geht ja nicht. Und auch so ein Motto wie, naja, der liebe Gott, der wird schon irgendwie, das kann wir uns ja auch nicht einreden. Das ist Vertröstung, aber keine Hoffnung. Und da möchte ich mit Ihnen noch einmal zu dem Psalm zurückkehren, zu den letzten beiden Versen. Da heißt es, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Hier wird ja ein Bild gebraucht, was in der Bibel ganz oft vorkommt. Ist Ihnen sicherlich auch schon aufgefallen, dass ganz oft in der Bibel mit Vergleichen von Saat und Ernte, mit Wachsen und Reifen gesprochen wird. Erinnern Sie an das Gleichnis vom Weinstock und dem Reben, was einfach sagt, wenn wir an Jesus bleiben, dann werden wir Früchte bringen, dann werden wir reifen. Oder das Gleichnis vom vierfachen Acker, wo Gottes Wort einfach wachsen will in unserem Leben. Oder die Früchte des Heiligen Geistes. Früchte, ja, da wächst was. Immer wieder zieht sich fast wie ein roter Faden durch die Bibel, kommen Vergleiche, Bilder aus dem, vom Wachsen, vom Reifen und so weiter. Auch hier in unseren Psalmen, die mit Tränen säen und sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Können Tränen Samen sein? Ja, wenn sie auf fruchtbaren und vorbereiteten Boden fallen. Dort, wenn sie in ein Herz fallen, in das Herz dessen, von dem wir in der Bibel lesen, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Wenn sie bei dem ankommen, unsere Tränen, der gesagt hat, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch zur Ruhe bringen. Sie fallen dort auf fruchtbaren Boden, wenn wir sie nicht verstecken, wenn wir sie nicht unterdrücken, wenn wir nicht still in uns hineinweinen, sondern mit unseren Tränen zu unserem Gott gehen. Dann sind unsere Tränen Samen. Samen, die auf fruchtbaren Boden fallen. Dann sind sie wie Samen, aus denen Gott etwas Neues wachsen lässt. Manchmal entdecken wir es, manchmal etwas weniger. Manchmal entdecken wir es richtig hier in unserem Leben, auf dieser Erde, dass wir vielleicht im Nachhinein zurückschauen und sagen, unser Leben ist gewachsen, wir sind gereift, eben Frucht gebracht, gerade durch dieses Leid. Oder vielleicht sagen wir, dieses Leid, das hat uns zu neuem Vertrauen geführt. Die Tränen, die haben neues Vertrauen zu Gott in mir wachsen lassen. Oder vielleicht entdecken wir es, dass Gott uns zur Hilfe für andere braucht. Oder vielleicht haben wir ganz neue Lebenshoffnung bekommen. Vielleicht ist auch das gewachsen. Auf jeden Fall wächst eine Hoffnung, die trägt dort, wenn wir ihm vertrauen. Die trägt durchs Leben und auch durchs Sterben. Die Hoffnung, die wir brauchen und die einen Namen hat, der auferstandene Jesus Christus. Die Hoffnung, die selbst der Tod nicht zerstören kann. Wir brauchen sie, die Hoffnung, die eben nicht stirbt. Und deshalb feiern wir heute eben nicht nur Totensonntag, sondern auch Ewigkeitssonntag mit dem Blick auf die Ewigkeit. Es ist so wunderbar, als Christen haben wir eine Hoffnung auf dieser Erde. Unsere Tränen, unser Gebet geht an Jesus nicht vorbei. Das fällt auf fruchtbaren Boden. Ja, er mutet uns auch Leid und schwere Zeiten zu. Ja, er mutet es uns zu, aber er lässt uns nicht fallen. Und über all dem steht diese letzte Hoffnung. Die Hoffnung, dass unser Gott sich die Geschichte nicht aus der Hand nehmen lässt. Das letzte Wort spricht er. Und deshalb können wir jetzt schon reden, als wäre es geschehen. Er hat versprochen, dass Jesus wiederkommt. Und vorhin in der Epistel haben wir es gehört, er wird all unsere Tränen trocknen. Und das ist der Lichtstrahl, der in unsere Welt fällt und der uns Mut gibt zum Weitergehen. Mut auch in dem Tal der Trauer, der uns Mut gibt, daran festzuhalten. Unser Gott geht mit uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.